Willkommen beim Podcast Seelenblüte, wenn die Psyche ans Licht will. Dieser Podcast ist ein Raum für das, worüber oft geschwiegen wird, für Gedanken, Gefühle, innere Kämpfe, die viele Menschen kennen, aber nur wenige laut aussprechen. Hier geht es um psychische Belastungen, um Verletzlichkeit, um Dunkelheit, aber auch um Hoffnung, Verständnis und den Weg zurück ins Licht. Vielleicht hast du dich schon einmal allein gefühlt mit deinen Gedanken. Vielleicht hast du dich gefragt, ob andere ähnlich empfinden. Die Antwort ist ja. Und genau deshalb gibt es diesen Podcast. Seelenblüte möchte sichtbar machen, was im Verborgenen liegt. Ehrlich, einfühlsam und ohne Tabus sprechen wir über Themen, die bewegen und oft auch überfordern. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, echt zu sein. Wenn die Psyche ans Licht will, beginnt Veränderung. Schön, dass du hier bist. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen behandelt, die emotional belastend oder triggernd sein können. Dazu gehören unter anderem Gewalt, sexualisierte Gewalt, Suizid, Suizidversuche sowie Erfahrungen mit Psychiatrie, Klinikaufenthalten und Gefängnis. Auch das Thema Gewalt in Familien gegenüber Kindern spielt immer wieder eine Rolle. Bitte achte gut auf dich beim Zuhören. Wenn du merkst, dass dich Inhalte überfordern oder belasten, pausiere die Folge oder höre sie zu einem anderen, späteren Zeitpunkt weiter. Oder vielleicht lieber auch gar nicht. Dein Wohlbefinden steht an erster Stelle. Wenn du dich aktuell in einer akuten Krise befindest oder Unterstützung brauchst, scheue dich nicht, die Hilfe zu holen. Du musst nicht allein damit bleiben. Auf meiner Webseite www.praxis-wege-entstehen-dresden.de findest du aktuelle Notrufnummern für die Region Dresden und ansonsten gibt es immer Krisentelefonnummern, die du wählen kannst, wenn du dich in einer solchen befindest. Entscheide also ganz bewusst, ob du diese Folge heute hören möchtest. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seelenblüte, dem Podcast zum Thema, wenn die Psyche ans Licht drängt. Ich habe heute eine junge Frau hier eingeladen und vielleicht kann ich ganz kurz was zu unserer Kennenlerngeschichte sagen. Ich hatte bei Kleinanzeigen diese Anzeige, dass ich Menschen für einen Podcast suche und sie hat sich gemeldet aufgrund ihrer gesamten Geschichte, die sie durchlebt hat, haben wir uns entschieden, dass wir keinen Namen nennen. Also die gesamte Geschichte wird anonym hier aufgenommen und eben dann auch euch zur Verfügung gestellt. Das ist vielleicht wichtig, dass ihr euch nicht wundert, dass im Verlaufe der Folge keine Namen angesprochen werden. Und ich möchte auch an der Stelle gleich eine Triggerwarnung loswerden. Und zwar wird es in der Folge auch um Selbstmordversuche, also Suizidversuche, um Selbstverletzung, um Familienkrisen, um Essstörungen und Aufenthalte in Kliniken bzw. Psychiatrien gehen. Ich finde das sehr wichtig, das im Vorfeld oder am Beginn der Folge euch mitzuteilen, damit ihr entscheiden könnt, ob ihr diese Folge euch anhören möchtet, ob ihr stark genug dafür seid oder ob ihr euch vielleicht dann doch lieber dagegen entscheidet. Ich möchte gern einsteigen mit einer kurzen Zusammenfassung des Gesprächs, was wir im Vorfeld geführt haben. Und zwar bin ich total überrascht über deinen beruflichen Weg, denn du hattest mir gerade geschildert, dass ja deine Schullaufbahn jetzt nicht ganz so einfach für dich war und dass du seit einem Dreivierteljahr als Quereinsteigerin in der Pflege arbeitest. Das finde ich unglaublich bemerkenswert, Denn Pflege ist ja, wie wir, glaube ich, alle wissen, ein sehr, sehr anstrengender Beruf und man ist dort täglich mit vielen, auch teilweise sicher sehr schlimmen Schicksalen umgeben und muss dort irgendwie sein Mann, seine Frau stehen und dort die Menschen betreuen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, in den Pflegebereich einzusteigen und vielleicht ist das ein schöner Ausgangspunkt für unser Gespräch.
Ja, also ich hatte eigentlich mein ganzes Leben lang geplant, Erzieherin im Kindergarten zu sein. Also ich glaube, das hat angefangen schon in der ersten Klasse. Ich wollte unbedingt zurück in den Kindergarten und da habe ich mir eigentlich vorgenommen gehabt, genau das halt als Beruf zu machen. Leider ist gerade die Situation aber so, dass kaum noch Leute angenommen werden und da die Ausbildung 5 Jahre für mich dauern würde, habe ich mich dann dagegen entschieden. Ich hatte eigentlich für dieses Jahr einen FSJ geplant gehabt. Es haben sich viele Sachen einfach ergeben, die vorher gar nicht so ersichtlich waren, dass es passieren könnte. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann auf die Suche nach einem Job gemacht und auch nach einer Wohnung, in der ich jetzt alleine wohne. Und da hat es einfach perfekt gepasst. Ich habe am selben Tag angefangen zu arbeiten, wie in die Wohnung einzuziehen. Und ja, da war Gehalt natürlich eine Sache, ne? Man muss sich ja irgendwie versorgen können, aber auch einfach die Arbeit mit Menschen an sich.
Das ist ja ein Riesenzufall, dass du praktisch am gleichen Tag eine Wohnung bezogen hast und mit der Arbeit angefangen
Auf
hast,
jeden
ne?
Fall. Ich meine, es war auch nicht leicht, ne? Die erste Miete hat mir jemand vorstrecken können, zum Glück. Und auch die Kaution. Es war wirklich einfach Glück, dass ich die Möglichkeit hatte. Das hat nicht jeder. Ich meine, ich hätte auch noch ein bisschen bei meiner Mom wohnen können, aber ich wollte eigentlich gerne alleine wohnen und raus. Und deswegen hat das zum Glück ganz gut geklappt.
Hat gut gepasst alles, ne? Genau. Im Vorfeld hattest du auch erzählt, dass deine Geschichte schon sehr, sehr lange zurückreicht, dass es da ganz viele Verwerfungen gab, auch im Familienkreis und so weiter. Magst du deine Geschichte erzählen?
Ja, also wir fangen so ein bisschen in der Kindheit an. Es ist nicht nur ein bisschen in der Kindheit, also im 7. Lebensjahr. Ungefähr zu der Zeit, wo auch die Schule gestartet hat. Und leider hatte ich da nicht so Glück. Ich habe Leserechtschreibschwäche und dadurch hatte ich in der Schule ganz schön Probleme, was teilweise zu Mobbing geführt hat, womit ich echt Probleme hatte. Ich war schon immer ein bisschen dicker, sage ich jetzt einfach mal. Man hat es mir auf jeden Fall angesehen und ich hatte Schwierigkeiten, mich mit Leuten irgendwie,
So anzufreunden
ja,
oder in Kontakt
allgemein
zu kommen.
anfreunden, aber ich wollte das gerne, aber ich habe es halt einfach nicht hingekriegt. Also der Versuch war immer da, aber es hat halt irgendwie nicht funktioniert. Und ich hatte eine beste Freundin vom Kindergarten noch und irgendwann war es aber so, dass wir eine neue Mitschülerin hatten und da hat sich halt meine beste Freundin mit der angefreundet und ich habe mich ausgeschlossen gefühlt. Und dann bin ich irgendwann in die Leserechtschreibschwächenklasse gewechselt, habe dadurch meine ganzen Kontakte von vorher verloren, war dann dort in der Klasse die Beste und wurde dann dafür gemobbt. Also es gab immer wieder irgendwie Gründe, weshalb ich nicht angenommen wurde in verschiedenen Klassen. Und
War diese Klasse, diese LRS-Klasse, war die an der gleichen Schule
nee,
oder
war
bist
eine
an eine
andere
andere Schule
Schule.
gegangen?
Genau, das war schon mal der erste Schulwechsel. Wo
Da
noch
reden wir über
wer?
die zweite Klasse, ne?
Ja, genau. War halt doof, ein bisschen für mich, weil es sich alles verändert hat und ich habe trotzdem keine Freunde gefunden. Es ging dann wieder um mein Körpergewicht und mein Aussehen und auch halt um die Leistungen, die ich erbracht habe. Also es war halt häufiger so, ja, aber du brauchst ja gar nicht hier in der Klasse sein, weil du ja die Beste bist und du bist ja gut und das war halt unter den Mitschülern dann meistens auch so ein Kriterium, mit der lieber nichts zu tun haben.
Also sozusagen für Leistung ausgegrenzt, ja.
Ja, aber
Kann
das
man
habe
das
ich
so
auch schon
sagen?
häufiger erlebt. Genau, zu derselben Zeit, wo ich mit der Schule angefangen habe, hat mein Dad aber auch angefangen, mich bezüglich des Gewichts so ein bisschen anzusprechen, sage ich jetzt einfach mal, mich darauf hinzuweisen und hat auch angefangen, mich wiegen zu lassen vor ihm. Ich kann es ehrlicherweise nicht mehr so zu 100% wiedergeben, wie es angefangen hat, aber es muss ungefähr mein 7. Lebensjahr gewesen sein, wo ich dann halt nackt vor ihm auf der Waage stehen musste, damit er sieht, dass ich quasi nichts an mir dran habe. Und das Gewicht hat dann entschieden, halt, ob ich was essen durfte oder nicht. Und das was ich essen durfte.
Ging auch richtig mit Essensentzug
ja.
zur Sache. Okay.
Das ging dann mehrere Jahre so. Zu dem Zeitpunkt hat meine Mom noch bei uns gewohnt. Und sie hatte schon was dagegen, aber ich glaube, sie hatte in dem Moment nicht die Kraft, was zu ändern. Also.
Hättest du dir das gewünscht, dass sie dich schützt?
Ich glaube, sie hat es so gut es ging versucht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie einfach daneben stand und zugeschaut hat, sondern einfach selber nicht die Kraft hatte, was zu ändern. Zumal ich auch das Gefühl habe, dass sie selber mit demselben Problem durch meinen Dad gestruggelt hat. Also Schwierigkeiten hatte.
Also dein Vater hat es so genauso auch mit seiner Frau oder Partnerin veranstaltet, was er mit dir gemacht hat.
Ja, schon. Also ich glaube nicht ganz so streng. Also mit Essensentzug jetzt nicht direkt. Ich meine, sie hatte ja auch Zugriff aufs Konto und konnte sich was zu essen kaufen. Das war bei mir anders. Also es war auf jeden Fall anders, aber am Ende ist es, glaube ich, auch selber hinausgelaufen in dem, in dem Zeitraum. Mhm. Wir hatten ganz, ganz oft so verschiedene Ernährungsformen, die wir immer mal wieder ausprobiert haben. Mama erzählt häufiger davon, dass es eine Phase gab, wo wir fast nur Quark gegessen haben, weil er in einer Studie gelesen hatte, dass es gut ist. Mhm. Also vieles basierte auf Studien, die irgendwie gewesen sind und die er gesehen hat und deswegen hat er das ausprobiert. Und irgendwann hatte meine Mom Krebs und da hat dann mein Dad angefangen, uns nur noch vegan ernähren zu lassen. Auch aufgrund von eben genau diesen Studien, die er da gelesen hat. Und nachdem meine Mom glücklicherweise vom Krebs wieder befreit war, ging das halt erstmal so ein paar Jahre weiter, so 1 bis 2 Jahre würde ich sagen ungefähr. Und diese verschiedenen Ernährungsformen haben sich immer wieder wiederholt, sage ich jetzt mal. Also das Vegan blieb dann erstmal. Es war für meine Familie auch schwierig, das anzuerkennen. Zum Beispiel meine Urgroßeltern haben nicht verstanden, dass Milch in Schokolade drin ist und dass wir keine Schokolade haben durften. Zumindest keine Vollmilchschokolade, haben uns aber halt so Kindersüßigkeiten gekauft und uns zum Beispiel zu Weihnachten und Geburtstagen geschenkt. Und die wurden dann halt von Papa einfach weggenommen und es wurde halt gesagt, ja, aber das essen wir ja nicht und es wurde halt dann weggeschmissen.
Es wurde euch entzogen dann auch mit dieser Begründung.
Also wenn ich von euch rede, rede ich auch von meinem kleinen Bruder.
Ich wollte gerade fragen, ob du Geschwister hast.
Ja, genau. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist 2 Jahre jünger, also auch nicht so klein.
Ja.
Ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, wo alles angefangen hat, war schon noch sehr, sehr klein. Ich auch.
Aber musste dein Bruder diese Ernährungssachen mitmachen? Also ist er auch gewogen worden und ist ihm das Essen auch entzogen worden? Wie war das?
Ja, aber er ist schon von Grund auf immer schlanker gewesen als ich.
Okay.
Eher athletisch gebaut, schneller Muskelaufbau. Und er hat sich im Gegensatz zu mir halt nicht gewehrt. Ich war diejenige, die halt auf die Barrikaden gedrückt hat und gesagt hat, nee, ich will das nicht. Mhm. Schon als ich ganz klein war, ich habe halt nicht verstanden, warum ich das machen sollte und warum das so gemacht werden sollte, wie es eben zu dem Zeitpunkt passiert. Es gab ganz oft Streits, die wirklich heftig waren. Aber das hat leider nichts gebracht. So.
Also dein Vater hat sich, oder euer Vater hat sich sozusagen durchgesetzt mit seiner Auffassung? euch gegenüber.
Naja, und dann bin ich aufs Gymnasium gewechselt. Ungefähr zum gleichen Zeitraum ist meine Mom dann ausgezogen in ihre erste eigene Wohnung. Es war für mich und meinen Bruder eine schlimme Zeit, also wirklich schlimme Zeit, weil wir haben beide nicht verstanden, was auf einmal los ist. Sie war gefühlt von einem auf den nächsten Tag weg.
Also das heißt, ihr seid bei eurem Vater geblieben und sie ist für sich ausgezogen.
Genau.
Hätte es eine andere Alternative gegeben?
Wir hätten zu ihr ziehen können, aber unser Vater ist ein bisschen manipulativ.
Okay.
Oder manipulativ gewesen. Was vielleicht auch wichtig zu erwähnen ist, mir fällt es bisher immer noch schwer, ihn nicht zu verteidigen mit allem, was er gemacht hat. Also es wird häufiger wahrscheinlich jetzt vorkommen, dass ich ihn entschuldige und in Schutz nehme und sowas, ne? Was natürlich dann die Taten nicht gut macht, aber ja, das wird so ein bisschen Teil sein. Er hat halt häufiger erwähnt, dass Mama böse Sachen machen würde, bezüglich zum Beispiel Fremdgehen, dass irgendwelche Sachen passiert wären, die Mama gemacht hätte und uns nicht gut tun würden. Und
hattet ihr Gelegenheit, eure Mama dazu mal zu befragen, ob die Sachen stimmen?
Ja, aber zu dem Zeitpunkt waren wir schon viel zu sehr an dem,
zu dem
Denken
drin. Viel zu sehr
schon Mama ist die Böse und Papa ist das Opfer quasi. Mhm. Papa ist derjenige, der jetzt alleine ist und Mama ist die Böse, die uns alleine gelassen hat und ihn betrogen hat.
Manipulativ, ne?
Das auf jeden Fall, ja. Es war so, dass wir mehrere Monate nicht alleine schlafen konnten, mein Bruder und ich. Wir haben die ganze Zeit bei unserem Dad mit im Bett geschlafen, weil es einfach nicht ging. Wir haben Albträume gehabt und alles Mögliche. Also es war wirklich ziemlich heftig. Das war ungefähr 2018, wo das so stark war. Und ja, wie ich schon sagte, ich bin ja dann ans Gymnasium gewechselt und auch da hatte ich wieder ein paar Schwierigkeiten. Zum einen waren das die Noten, die auf einmal abgefallen sind. Also in der Grundschule war ich echt eine gute Schülerin. Also ja, das war jetzt nicht das Thema. Ich hatte auch noch nie Probleme vorher, aber als ich dann ans Gymnasium gewechselt bin, war das anders. Da waren dann schon die ersten Leistungsdrucksachen da, wo ich dann dachte, scheiße, wie mache ich das jetzt? Ich kriege das irgendwie nicht so richtig hin.
Ja, auch die Situation, dass ja im Gymnasium im Normalfall die Kinder sind, die sowieso leistungsstark sind. Ne? Also du warst ja auf einmal eine von, ich sag mal, 26 oder 28.
Ja.
Ne?
Also wir hatten sehr wenig Mädchen in der Klasse. Eher größtenteils Jungs und das hat dann in nachfolgenden Klassen dazu geführt gehabt, dass ich sexualisiert wurde von den Jungs in meiner Klasse. Ich war halt am weitesten entwickelt und wie ich auch schon vorhin so gesagt hatte, war ich ja schon immer etwas fülliger, sage ich einfach mal. Und dementsprechend hatte ich ein bisschen Brust und ein bisschen Po und das hat halt die Jungs ein bisschen angesprochen. Mhm. Und wir hatten eine Lehrerin, die quasi ein paar Schülern den Sitzplan machen lassen hat. Mhm. Und die haben mich dann zwischen vier Jungs immer rumgereicht. Ich war diejenige, die dann immer bei einem von den vier Jungs saß und dann wurde halt zum Beispiel ausgekitzelt oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung gemacht.
Hattest du die Möglichkeit oder hast du dir damals getraut, die Lehrerin darauf mal anzusprechen?
Also ich habe darüber nachgedacht, aber ehrlicherweise habe ich das, glaube ich, in dem Moment sogar ein bisschen genossen, weil es nicht nur dieses Abwertende war. Also jetzt so im Nachhinein muss ich echt sagen, ich ekel mich davor, es ist abartig. Aber in dem Moment war es so ein bisschen, okay, ich habe Aufmerksamkeit, die mal nicht nur negativ ist, sondern die Jungs finden mich gut, so wie ich jetzt gerade bin.
Ja.
Ich meine, es war dann halt häufiger mal so, dass ich durch den Klassenraum gelaufen bin und dann hat mir jemand auf den Arsch gehauen und sagte, ups, ich bin aus Versehen dagegen gekommen, obwohl offensichtlich war, dass es nicht aus Versehen ist. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ekelt mich wirklich richtig an. Das finde ich total abartig. Aber in dem Moment war es für mich, glaube ich, irgendwie vielleicht auch eine kleine Art Ausweg, zu sagen, okay, wenigstens finden die mich gut. Fällt mir jetzt schwer, im Nachhinein zu sagen, ob ich es da auch schon eklig fand oder ob ich das so, ich weiß nicht, ich habe es einfach als eher positiv im Kopf behalten, auf jeden Fall. Was nicht heißt, dass man das tun sollte. ja.
Wie ist das in der Zeit im Gymnasium dann weitergegangen mit dem Essen? Also hat dein Vater weiter dich in der Art und Weise gewogen, Essen zugeteilt? Also ist das praktisch für dich in deiner Erinnerung ein dauerhafter Zustand dann gewesen oder wie war das?
Also insgesamt würde ich sagen, es ist ein dauerhafter Zustand gewesen, aber es gab Unterbrechungen teilweise. Also zum Beispiel, als meine Mom ausgezogen ist, ungefähr so anderthalb Wochen danach hat er dann aufgehört damit. Aber ich habe dann halt selbst angefangen. Also ich habe es dann von mir aus weitergemacht. Ich war schon so tief drinne, dass ich einfach nicht mehr anders konnte. Und irgendwann hat mein Dad dann auch wieder angefangen. Ich habe es nicht hingekriegt von mir alleine aus, das durchzuziehen, sage ich jetzt mal. Ich war immer noch genauso schwer wie vorher und habe sogar zugenommen, obwohl ich darauf geachtet hatte. Was mich auch total mitgenommen hat, ne? Das ist...
Obwohl du drauf achtest, also, trotzdem nimmst
ja,
du
ich, zu. Ja, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Es gab dann halt wirklich Zeiten, wo ich täglich 2 Stunden joggen gewesen bin und nicht gegessen habe und komplett K.O. war, halb umgekippt bin jedes Mal, wenn ich irgendwas gemacht habe. Und es ist einfach nicht weniger geworden. Das Gewicht auf der Waage ist nicht runtergegangen. Und das hat mich so mitgenommen und einfach sauer gemacht. Und irgendwann hat halt mein Dad dann wieder angefangen. Dann war es aber nicht mehr mit Essenszuteilung, sondern mit Geldzuteilung. Das Ganze lief quasi so ab, bei dem gewünschten Gewicht, was eben in der Woche erreicht werden sollte, nach unten, gab es alle 2 Tage 20 Euro. Diese 20 Euro sind für Schulzeug, für Essen, für alles Mögliche, was ich in meinem Leben brauche. Das heißt, es entsprach ungefähr dem Kindergeld, was ich bekommen hätte insgesamt. Ja. Und entweder ich habe halt abgenommen, dann habe ich das Geld gekriegt und konnte mir das Zeug für die Schule, das Zeug fürs Essen und sonst irgendwas kaufen. Und wenn nicht, dann nicht. Dann gab es das halt für mich nicht.
Das bedeutet, also jetzt nur mal auch für mein Verständnis, das bedeutet, wenn du dieses Ziel nicht erreicht hast, dann hast du das Geld nicht bekommen und du konntest dir kein Essen kaufen. Und das heißt, es gab für dich dann auch wirklich kein Essen.
Ja. Also ich hatte dann eben aufgrund dieser Sachen, dass es eben nicht nur mit dem Essen gekoppelt war, das Geld, sondern auch mit allen anderen Sachen, irgendwann angefangen zu sagen, okay, aber Essen macht mich ja nur dick. Und wenn ich dick bin, dann kriege ich kein Geld mehr.
Also hast du das Essen also angefangen wegzulassen?
Einfach angefangen, das Essen wegzulassen und das Geld für andere Sachen ausgegeben. Für Sachen, die mich vermeintlich glücklicher gemacht haben in dem Moment. Die irgendwie langlebiger sind.
Wie alt warst du da?
13 würde ich ungefähr 13. Sagen.
Also mit 13 hat es dann sozusagen diese ganz krasse Form angenommen.
Ja, also nach außen hin hat das keiner gemerkt. Das kann ich sagen. Jeder, dem ich das erzähle, der hat keine Ahnung davon gehabt in dem Moment. Also man wird zu einem riesengroßen Schauspieler in der Zeit, wenn sowas passiert. Und das war halt bei mir auch der Fall. Ich bin nachts bin ich joggen gegangen, damit niemand was mitkriegt.
So. Und wie war in der Zeit der Kontakt zu deiner Mama?
Sehr sporadisch. Sie hatte mittlerweile einen neuen Freund, was für mich halt noch mehr dazu gesprochen hat, dass sie halt fremdgegangen ist und dass sie böse Sachen gemacht hat. Das hat natürlich Papas Sachen dann nochmal unterstützt.
Dieses Bild von deinem Vater unterstützt.
Genau, das hat es halt wirklich ein bisschen schwierig gemacht. Allgemein war die Beziehung zu dem Mann nicht besonders gut. Ich glaube, es hat ihr in dem Moment geholfen, aber die ist jetzt auch vorbei, die Beziehung. Es hat nicht funktioniert. Und ich habe mich auch unwohl gefühlt mit dem Mann.
So war es für dich jetzt, ich sage jetzt mal, wenn man das so sagen kann, nicht so schlimm, den Kontakt zur Mama nicht zu haben?
Ja, es war in dem Moment, okay. Ich wollte gar keinen Kontakt.
Wolltest gar nicht.
Es war wirklich...
Weil praktisch alles sich bestätigt hat, was dein Vater euch gesagt hat und so weiter. Okay.
Also Mama hatte uns ab und zu mal dazu gebracht, dann zu ihr zu kommen, aber ich wollte das eigentlich nicht. Und irgendwann, nachdem das mit dem Geld und sowas war, hatte ich einen Selbstmordversuch. Und dieser Selbstmordversuch hat dann dazu geführt, dass ich wieder Kontakt mit meiner Mom hatte. Aber bis dahin sind erstmal ganz schön viele andere Schritte passiert. Mein erster Selbstmordversuch, ich hatte da ein bisschen Probleme in der Schule gerade. Es war weiterhin das mit dem Gewicht ein Problem. Also ich war da 13 und ich habe mich einfach allgemein sehr unwohl gefühlt in meinem Leben. Ich hatte keinen Sinn mehr in meinem Leben eigentlich. Und dann habe ich das halt gemacht und mich hat leider ein Passant, also leider, leider aus der Situation, wo ich da gerade war, ein Passant von draußen gesehen und hat halt Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr gerufen, um mich da halt rauszuholen aus der Situation. Das war schon heftig, wenn ich so zurückdenke. Mein Bruder war nebenan in seinem Zimmer und hat gezockt und auf einmal stand dann die Polizei hinter ihm. Und ich hatte gesagt, dass sie unbedingt meinen Bruder in Ruhe lassen sollen, weil ich nicht wollte, dass er das mitkriegt. Und die sind dann aber trotzdem zu ihm rein und haben halt ihn ausgefragt und sonst irgendwelche Sachen gemacht. Also da wurde gar nicht auf das eingegangen, was ich wollte, was ich aber jetzt im Nachhinein auch verstehen kann. Ne, wer weiß, wie es dem anderen Kind geht. Mein Dad war zu dem Zeitpunkt nicht da. Der war gerade klettern.
Du kannst das jetzt auch anders einordnen.
Ne? Ja, auf jeden Abstand. Fall. Mit dem Abstand definitiv und auch durch die ganze Therapie, die ich gemacht habe. Naja, auf jeden Fall ist dann mein Dad irgendwann nach Hause gekommen und da war ich dann schon im Krankenhaus. Zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, ich wäre einfach nur normal im Krankenhaus auf einer normalen Station. Hat sich dann am nächsten Tag, nachdem ich wach geworden bin, rausgestellt, okay, ich bin jetzt in der Psychiatrie, in der geschlossenen. Und ich habe gar nichts. Ich kann nicht raus, ich kann nicht gehen und es ist doof, ich will das nicht. Und es wurde was gemacht, dem ich nicht zugestimmt habe. Ich habe auf einmal, also ich habe gesagt, ja, okay, ich kann hier bleiben, aber ich dachte halt, ich bin im normalen Krankenhaus und kann gehen, wenn ich möchte. Das ging dann auf einmal nicht mehr. Ja, mein Dad hatte dann wohl dem Psychologen gesagt, er würde meiner Mom Bescheid sagen, hat er nicht. Und nach ein paar Tagen hatte ich dann meine erste Therapiestunde mit einer Therapeutin dort. Und da ging es erstmal darum, dass ich ihr erklärt habe, dass mein Dad ihr ganz sicher nicht erzählt hat, meiner Mom ganz sicher nicht erzählt hat, dass ich da bin. Und ja, das war schwierig, die Person davon zu überzeugen, weil es wurde halt geglaubt, ich will nur an mein Handy. Ich habe halt gesagt, nee, ich muss meine Mom anrufen und ihr sagen, dass ich hier bin.
Hätte das Krankenhaus übernehmen müssen an sich?
Ich denke,
diese ja. Diese Information, weil deine Mama hatte ja noch das Sorgerecht, ne?
Ja.
Das war ja sozusagen geteiltes Sorgerecht und da
gehört ja die Information dazu. Ja, das Problem ist, dass die zwei ja verheiratet waren noch zu dem Zeitpunkt. Und dadurch reichte es halt...
Sie haben getrennt gelebt, ne?
Ja, aber das wusste keiner.
Ah, das wusste keiner.
Also mein Dad hat das halt nicht erwähnt. Der hat halt gesagt, ja, ich sag's ihr. Und quasi die Situation. Ja, bis ich dann es geschafft habe, dass ich meine Mama anrufen durfte, war es halt wirklich ein ganz schön langer Weg, sage ich jetzt mal. Ja, und dann ist sie direkt auch vorbeigekommen und war natürlich total aufgelöst, hat es nicht verstanden, was auf einmal los war. Und so hat dann wieder unser Kontakt angefangen. So viel weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. Es ist irgendwie alles so ein bisschen verschwommen jetzt mittlerweile. Aber wir sind auf jeden Fall näher zusammengerückt zu dem Zeitpunkt. Es gab immer noch diese Differenzen und auch die Vorwürfe, die in mir einfach drin waren, ihr gegenüber, die ich auch gar nicht immer geäußert habe. Also ich glaube, einige kennt sie bis heute nicht, die trotzdem noch fest in meinem Kopf irgendwie verankert sind. Ich denke mir meinen eigenen Teil und ich weiß, dass sie ihr eigenes Leben hat und ob sie es macht oder nicht, das ist nicht meine Entscheidung und hat nichts mit mir zu tun.
Würdest du dir wünschen, mit deiner Mama in Kontakt zu kommen und dich mit ihr darüber auszutauschen? Oder würde das jetzt bei dir einfach immer wieder nur alles aufführen? Das ist ja die Frage, ne? Ob du dir Antworten wünschst, ob du einen Austausch dir wünschst.
Oder? Also ich weiß, dass ich immer die Möglichkeit habe, zu ihr zu gehen und sie zu fragen. wird dann später auch nochmal ein Thema sein, aber jetzt sind wir gerade sehr, sehr gut im Kontakt. Wir sehen uns häufig, wirklich sehr häufig, und sie ist auch bereit, mit mir über alles Mögliche zu sprechen. Zum Beispiel auch über neue Bekanntschaften, die sie macht, und die Frage halt, ob es in Ordnung wäre, wenn es passieren sollte. Mhm. Also sie ist da sehr offen, sie spricht mit mir und auch meinem kleinen Bruder ganz klar darüber. Würde ich die Frage stellen, würde sie sie mir beantworten. Mhm. Aber das brauche ich nicht, weil am Ende ist es egal, was bringt mir die Antwort. So, die wird es nicht ändern.
Im Nachhinein würde sie es auch nicht ändern. Nee.
Ja.
Es wäre nur fürs Verständnis vielleicht. Ne?
Ja. Mhm. Naja, nachdem ich dann aus der Klinik entlassen wurde, das waren, glaube ich, 2 Wochen war ich dort. Ich wurde frühzeitig entlassen, weil ich darum gebeten hatte, mit auf Klassenfahrt fahren zu dürfen. Ja, und das durfte ich. Ich bin entlassen worden. Am nächsten Tag ging es dann auf Klassenfahrt. War eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens, um ehrlich zu sein. Auch wenn da echt so viel Scheiße passiert ist. Also, ich hatte in der Klinik angefangen, mich selbst zu verletzen. Eben das Aufkratzen meiner Haut und sonstiges. Und ja, das hat sich dann leider auch während dem Landheim so ein bisschen weiter verselbstständigt. Ich hatte eine Rasierklinge dabei, extra dafür mitgenommen gehabt. Die Personen, von denen ich vorhin gesprochen hatte, die mich immer neben sich sitzen hatten, die waren dann am Ende tatsächlich die Leute, die mir am meisten geholfen hatten in der Zeit. Was das selbstverletzende Verhalten anging und auch das Essstörungsding. Ich hatte halt bulimische Züge zu dem Zeitpunkt, eben mit Erbrechen. Und das haben die mitgekriegt. Bin halt nach dem Essen immer direkt auf Toilette gerannt. Ich hatte Schwierigkeiten damit, dass ich beim Essen angefangen habe zu heulen. Und es war halt offensichtlich, dass ich Selbstverletzungsprobleme hatte. Man hat es halt gesehen.
Haben die Lehrer oder Betreuer was mitbekommen?
Meine Klassenlehrerin wusste von der Situation. Sie war auch wirklich, also ich glaube, sie hätte nichts besser machen können. Ich glaube, sie war überfordert in der Situation. Aber ich war halt auch eigentlich noch nicht bereit dafür, wieder so viel Freiheit zu haben. Mhm. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich mir gewünscht, dass ich länger geblieben wäre dort. Aber die Klinik kann mich halt, wenn meine Eltern zustimmen, nicht festhalten. So. Und dann bin ich halt ins Landheim gefahren und sie hat dem zugestimmt, weil sie dachte, sie kommt damit klar. Sie kennt mich ja nur, wie es mir nicht schlecht geht, vermeintlich. Ja. Also ich konnte, wie gesagt, gut schauspielern, ich konnte alles verstecken, hat keiner mitgekriegt. Im Landheim war das anders, ne? 24/7 aufeinander, keine Zeit für sich alleine, aber vorher kannte sie das ja nicht. Ich glaube, sie wusste gar nicht, worauf sie sich einlässt. Also ich glaube, sie hätte es nicht besser machen können. Sie hat sich ganz viel Mühe gegeben, mich immer wieder gefragt, was sie besser machen kann, was mir helfen könnte in dem Moment. Hat mir teilweise auch Tipps gegeben, wie ich meine Anspannung anstelle des selbstverletzenden Verhaltens irgendwie loswerden könnte. Beispielsweise war das, mir Äste unterwegs zu suchen. Wir waren ziemlich viel unterwegs, wandern und die halt zu knacken, dass ich mit meinen Händen was zu tun habe, was ja auch so ein bisschen einen Widerstand hat. Ein bisschen tut's weh, wenn man einen dicken Ast versucht zu zerbrechen. Und das hat in dem Moment ganz gut geklappt für mich. Mhm. Ende der Geschichte ist leider, dass ich dann wieder einen Selbstmordversuch hatte auf dem Rückweg vom Landheim.
Also im Prinzip kurz nach der Entlassung aus der Klinik?
Ja, bin ich wieder zurück. Mhm. Also es war eine Woche. Mhm. 5 Tage waren es und dann bin ich wieder da gewesen. Und ich wollte das nicht. Ich wollte das absolut nicht und ich habe mich strikt dagegen gewehrt. Und das hat dazu geführt, dass ich dann 4 Wochen dort war. Hätte ich mich nicht gewehrt, hätte es auch ein paar Tage sein können. Aber ich wollte da nicht sein. Ich wusste, was auf mich zukommt und ich wollte das einfach nicht. Ich habe mich, wegen meiner Essstörung habe ich mich nicht verstanden gefühlt, weil das waren die Ersten, die das wirklich mitgekriegt haben bei mir. Ich habe dann halt meinen Mülleimer genutzt, um mich zu... Und
so bis dahin hat das in deinem Umfeld niemand weiter mitgekriegt?
Nee. Mhm. Also erst meine Klassenkameraden und dann in der Klinik dort. Und Die haben es aber nicht ernst genommen. Ich habe denen halt erzählt, dass ich das mache und dass ich nicht weiß, wie ich davon loskomme. Aber es wurde halt eben, weil ich eher im Übergewicht war, nicht so viel Wert drauf gelegt. Es war eher Richtung Depressionen und halt das selbstverletzende Verhalten etc. pp. Aber das Essensthema wurde gar nicht beleuchtet. Das war eigentlich praktisch egal. Zumindest während der Zeit, wo ich dort war, für die Leute, die da Entscheidungen hätten treffen können. Ja, und weil ich dann das Gefühl hatte, okay, ich kann das ja einfach weitermachen, es ist ja nicht schlimm. Und es hat mein Gewicht verringert nach der Zeit lang, hat sich das halt immer weiter vergrößert, das Problem. Es war dann halt auch Erbrechen, wenn ich nur was getrunken habe. Ich habe einen Schluck Wasser getrunken und habe mich so schlecht gefühlt, weil ich ja jetzt diesen Schluck Wasser getrunken habe, der mich ja jetzt schwerer gemacht hat, dass ich den unbedingt wieder loswerden musste.
Das heißt, du bist von einer Bulimie letztendlich in eine Magersucht gerutscht, kann man das so sagen?
Ich würde sagen, es war schon immer ein Zusammenspiel aus beiden.
Beides immer schon.
Also das ist auch bei meinen Diagnosen immer ein Teil gewesen. Die einen sagen, es ist Bulimie, die anderen sagen, es ist Anorexie. Dann ist es eine atypische Anorexie, eine atypische Bulimie. Und irgendwie ist es sowieso, das kennst du ja sicherlich so auch von deiner Arbeit her, allgemein, dass es einfach so viele verschiedene Formen gibt, die auch gar nicht immer auf das Schema X draufpassen. So. Und das ist halt bei Essstörungen, so wie ich das jetzt zumindest verstanden habe, echt häufig so. Es ist nicht immer jemand, der zu 100% dem Magersuchtsbild entspricht oder dem Bulimiebild entspricht. Und es gibt ja so viele verschiedene Formen und das war halt in dem Moment dann erstmal gewichtstechnisch nicht kritisch und dementsprechend konnte ich das einfach weitermachen. Ja, da hatte ich ungefähr ein Jahr, bis ich dann wegen der Klinikaufenthalte, wegen einer Depression auf die offene Station geschickt wurde. Und da sollte halt meine Depression behandelt werden. Da hat sich ja dann aber rausgestellt, da hatte ich andere Therapeuten, dass wohl vielleicht doch meine Essstörung gerade ein bisschen größer ist als gedacht. Und dort war ich dann statt 3 Monaten 4,5, obwohl 3 Monate eigentlich so die oberste Grenze sind eigentlich. Und da wurde halt versucht, mich irgendwie in die Richtung zu bringen, aber ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht, dass mir geholfen wird. Also das Krankheitsverständnis war nicht da.
Wir bewegen uns ja jetzt in einem Alter zwischen 13 und 15 ungefähr. Ja. Ne? Und du hattest vorhin erzählt, dass du auf dem Gymnasium gewesen bist, in der Zeit ja auch. Wie ist das, wie hast du das schulisch gepackt? Gab es da überhaupt eine Möglichkeit, das überhaupt irgendwie schulisch zu packen?
Ja, schon. Also in den Kliniken gibt es meistens so die Möglichkeit, einfach dort auch Schule weiterzumachen.
In der Klinikschule, ne?
Genau. Das war halt ein Teil. Und das andere ist halt, ich bin ja jetzt keine dumme Person, das weiß ich auch, sonst wäre ich niemals aufs Gymnasium gekommen. Ich hatte halt schlechte Noten.
Aber du hast es geschafft. Trotz dieser Aufenthalte und das wirklich hoch und runter.
Ich bin halt schon auch immer eine sehr ehrgeizige Person.
Sehr ehrgeizig, ja.
Also in der Grundschule waren es eigentlich größtenteils nur Einsen alles. Und auf dem Gymnasium war es dann eben aufgrund der Gegebenheiten dann nicht mehr unbedingt möglich, das alles so zu machen, wie ich es mir gewünscht hätte. Also eigentlich würde ich am liebsten den ganzen Tag einfach nur vor dem Schulzeug sitzen und mir das alles reinballern. Okay. Also ich würde
also
sagen,
das macht ja auch Spaß.
Ich glaube, es war für mich so ein bisschen Coping, also irgendwie was zu tun, was nicht mit dem Essen zu tun hat, was nicht mit negativen Sachen zu tun hat, außer halt Noten. Aber diese Noten sagen mir dann, dass ich es gut gemacht habe. Und das war irgendwie was Stabiles für mich. Es war ja so vieles instabil quasi. Und das war
eine
das einzig Stabile.
Ne?
Ja.
Wie ging das dann weiter nach den 4,5 Monaten in der Klinik?
Ich habe dort in der Zeit weiterhin abgenommen. Die haben wirklich viel getan, damit das nicht passiert. Die haben mich in der Zeit echt gut darin unterstützt, so langsam ein Krankheitsverständnis zu entwickeln. Bevor ich dort in der Klinik war, hatte ich halt einen Therapeuten und der hat das mit der Essstörung auch nicht ernst genommen. Das hatte das dann nochmal verstärkt gehabt. Dadurch war das schon echt, glaube ich, echt schwierig, mich davon zu überzeugen, dass das ein Problem ist. Trotzdem hatte ich in den 4,5 Monaten nochmal die 10 Kilo runtergekriegt und ich war immer noch nicht im Untergewicht. Und das hat für mich halt irgendwie so ausgemacht, ja, okay, nee, ich bin nicht krank, weil ich bin ja jetzt in einem gesunden Gewicht erst. Vorher war ich ja viel zu dick. Und die haben wirklich ganz viel gemacht. Ich bin auch sehr dankbar meiner Therapeutin, dass sie mich zum Beispiel hospitieren geschickt hat. Es gibt ja in der Uniklinik in Dresden auch mehrere Stationen. Ich war eben auf der offenen. Und es gibt auch eine essstörungsspezifische Station, die eher Richtung Bulimie und hier Anorexie geht. Und die haben mich dort halt hospitieren lassen. Ich war ein paar Stunden am Tag dort, habe ein paar Mahlzeiten dort eingenommen. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen geholfen, weil ich eben mit den Leuten dort auch reden konnte, wie es denen so geht.
Darum Verständnis für dich selber zu erreichen.
Ja, genau. Ne? Auch zu verstehen, okay, das ist nicht eine Sache, die ich mir selber denke, sondern das denken ganz viele Leute. Das sind Menschen, die auch als krank eingestuft werden, die dasselbe denken wie ich und auch vieles ähnlich durchgemacht haben wie ich. Und ich glaube, das hat im Endeffekt dann dazu geführt, dass ich zugestimmt habe, in eine andere Klinik zu gehen. Ich konnte nicht auf die Essstörungsstation gehen, weil eben die Warteliste extrem lang ist und ich war nicht im Untergewicht. Mhm. Das ist Psychiatrie ist wirklich ist krass, letzte, ne? Ja. Letzter Notfall. Mhm. Ich war dann in einer offenen Klinik, die, glaube ich, den größten Teil meiner ganzen Entwicklung ausgemacht hat. Also dort bin ich so sehr über mich hinausgewachsen, das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können. Also ich hatte unfassbar Angst, eben weil ich nicht im Untergewicht bin. Und ich war eigentlich fast die Einzige, die nicht im Untergewicht war.
Und hattest man, du Angst davor, dass man dich mit deinen Problemen nicht ernst nehmen könnte da? Oder warum hattest du Angst?
Ja, ich habe Angst, dass man mich nicht ernst nehmen könnte. Aber auch eher in der Richtung, dass sie vielleicht denken, dass ich Aufmerksamkeit will und dass ich mir das ausdenke. Oder dass ich neidisch auf Leute bin, die eine Anorexie haben.
Ja.
Oder dass es nur vorgespielt ist alles. Und das hatte ich sowohl vor den Therapeuten Angst, dass sie das denken könnten, als auch vor den Mitpatienten dort. Mhm. Weil die sehen das ja auch, vor allem wenn du in der Magersucht drinsteckst, du vergleichst dich mit jedem. Und wenn dann jemand vor dir steht, der echt noch ziemlich breit ist und dann auch dort ist, dann ist das zum einen für die Person, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil dann denkt die Person, okay, ich bin auch so dick. Und zum anderen ist es halt, aber wenn die so dick ist, dann kann die ja gar nicht krank sein. Also es ist irgendwie eine sehr tückische Krankheit, weil es so viel hin und her ist und es ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Die Krankheit versucht einem den Sinn irgendwie rüberzubringen, der aber gar nicht existiert.
Mhm.
Also ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, aber es ist sehr widersprüchlich alles, was so in der Zeit in meinem Kopf vor sich ging.
Ich glaube, du hast das schon ganz gut beschrieben. Eben auch, wenn du von diesen Wechseln sprichst, wenn du davon sprichst, dass du augenscheinlich nach außen gar nicht so gewirkt hast, weil irgendwie wir ganz häufig Essstörungen ja mit der Anorexie verbinden und dass das ganz stark unterernährte Menschen sind und so weiter. Ne? Also ich glaube, du hast das jetzt schon ganz gut erklärt, wie es in dir aussah. Und was ist dann so für dich in dieser offenen Klinik oder auf der offenen Station, was war für dich so das, was du dort für dich erkannt hast oder vielleicht auch mitgenommen hast oder was deinem Leben vielleicht auch eine neue Richtung gegeben hat?
Also ich würde sagen, die tatsächliche Krankheitseinsicht und auch, dass ich so ein bisschen unter Druck gesetzt wurde. Entweder du arbeitest jetzt mit oder du fliegst.
Oder es könnte niemand mehr helfen.
So. Und ich wollte in dem Moment zwar nicht, dass mir jemand hilft, aber ich hatte Angst vor dem, was sonst passiert.
Mhm. Wie war das in dem Moment mit dem Verhältnis zu deinem Vater und zu deiner Mutter?
Also mit Mama schon ein bisschen mehr auf jeden Fall. Mit Papa zu dem Zeitpunkt recht wenig.
Und wir sprechen jetzt über ein Alter so etwa 16, ne?
15
noch.
Wo war ich?
Wir waren bei der anderen Klinik, wo du dann warst, genau. Mit der offenen Station. Du sprachst davon, dass du dort auf jeden Fall diese Krankheitseinsicht gewonnen hast.
Ja.
Was ja die Voraussetzung ist, dass du überhaupt dann eine Therapie machen kannst und eben auch Fortschritte machen kannst.
Ne? Ja, also ich glaube, für mich war es wichtig, dass ich erstmal so behandelt wurde wie alle anderen auch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie bevorzugt oder vernachlässigt werde. Mhm. Das war ganz gut, weil ich dann eben mich mit den anderen zwar verglichen habe, aber eben halt auf der gleichen Ebene, wie ich sie gesehen habe. Ich habe die Person ja gesehen und dachte mir, ja, die ist echt dünn. Ich habe mich damit verglichen, fand die schöner. Das ist auch nicht bei jedem so, aber ich fand die sehr schön. Ich habe gedacht, okay, das möchte ich eigentlich. Aber dadurch, dass ich gleich mit denen behandelt wurde, so, das war, glaube ich, eine sehr große Sache, die mir geholfen hat. Mhm. Außerdem halt dieses Leistungsdruckthema. Ich möchte jedem gefallen. Also ich möchte alles richtig machen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann am Ende ins Arbeiten gekommen bin. Weil halt gesagt wurde, entweder du machst jetzt mit oder das war's. Dann musste ich ja weg. Und dann hätte ich, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass ich was ganz Großes falsch gemacht hätte. Das ist, glaube ich, da kommen wir schon zu den Sachen, die vielleicht auch hilfreich sind für andere, ein ganz großes Thema, einfach zu sagen, okay, ich muss irgendwie selber ans Arbeiten kommen und alleine schafft man das meistens nicht. Irgendwie müssen Angehörige schauen, wie hat die Person normalerweise es geschafft, ins Arbeiten zu kommen. Da geht es nicht nur um psychische Sachen, sondern auch zum Beispiel mit dem Lernen anzufangen. Was habe ich meinem Kind beispielsweise gesagt, damit es angefangen hat, selber zu lernen oder irgendwas zu machen, die Wäsche aufzuräumen. Einfach so ein bisschen die Hintergründe rauszufinden, was steckt dahinter, dass dann das Kind oder die Person ins Arbeiten kommt. Und bei mir ist es eben Leistungsdruck gewesen und dass ich alles richtig machen wollte. Und das hat dazu geführt, dass ich selber angefangen habe zu arbeiten. Ich war dann knapp 6 Monate in der Klinik. Es war sehr weit weg von zu Hause. Es hat mir aber auch geholfen, einfach den Abstand dazwischen zu bringen. Den Abstand zwischen mich und meiner Familie und den Personen, die vielleicht ein paar Symptome verstärkt haben. War sicherlich nicht einfach für die anderen, bin ich ehrlich. Aber mir hat es gut getan in dem Moment. Und dort haben wir dann entschieden, mich in eine essstörungsspezifische Wohngruppe zu schicken. Und glücklicherweise hat das echt ganz gut funktioniert. Ich konnte so lange in der Klinik bleiben, bis die einen Platz in der Wohngruppe für mich hatten.
Also du hattest dann direkt den Übergang von der Klinik in diese Wohngruppe.
Ja, also es war halt sowohl mir als auch der Klinik klar, dass wenn ich jetzt nach Hause gehe, dass es nicht klappen wird und dass ich dann in einem Monat wieder dort stehe. Leider bin ich dann doch nochmal in die Klinik gegangen. Ich meine, positiv jetzt aus jetziger Sicht, ne, das hat geholfen, es hat es gebraucht. Aber es ist halt schade, dass es das gebraucht hat, weil ich ja genau aus dem Grund in die WG bin, um da nicht nochmal hin zu müssen.
Was war da der Auslöser? Weshalb bist du da dann nochmal doch zurück?
Ich habe wieder angefangen zu schauspielern und keiner hat es mitgekriegt. Und dadurch, dass ich halt nie im Untergewicht war, haben die halt nicht so sehr auf mein Gewicht geachtet. Ich war dann halt joggen, wenn die es nicht mitgekriegt haben. Ich habe Essen in der Schule weggeschmissen, weil hat ja eh keiner mitgekriegt. Wenn ich es jetzt nicht mitnehme, dann merkt ja keiner. Ich hatte dann irgendwann die Möglichkeit eben zu sagen, ich habe keinen Hunger mehr, wenn ich keinen Hunger mehr haben sollte eigentlich. Ein Hungergefühl hatte ich in dem Moment gar nicht. Das war noch nicht existent, ich war eigentlich noch gar nicht so weit. Aber die haben das halt anders eingeschätzt. ich will denen da jetzt nicht irgendwie was Blödes unterstellen. Das war sicherlich keine Absicht, dass sie gesagt haben, okay, die ist schwer genug, mit der können wir das machen. Sondern ich konnte einfach zu gut schauspielern, um eben wieder in die Essstörung reinzurutschen. Das ist dann halt auch passiert und ich habe dann von mir aus aber gesagt, dass ich in die Klinik möchte, weil ich gemerkt habe, dass es nicht mehr ging.
Weil du nochmal diese Unterstützung brauchtest, ne?
Ja. Ich habe mich auch schlecht gefühlt, dass ich mich selber gemeldet habe für die Klinik, um ehrlich zu sein. Also das war für meine Essstörung so ein bisschen, hey, bist du eigentlich dumm? Bist du eigentlich blöd? Warum machst du das? Du kannst mich doch jetzt behalten, es merkt doch keiner, du siehst doch, dass das geht. Und du hast ja mitgekriegt, dass du nicht stirbst. Es funktioniert doch irgendwie. Es hat doch die ganzen Jahre funktioniert. Was ist jetzt das Problem? Mhm. Warum kümmerst du dich jetzt darum? Mhm. Das sind bis jetzt auch Sachen, die mir täglich noch im Kopf rumschwirren. Ich bin nicht geheilt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Es ist nicht vorbei, nur weil ich die Klinik verlasse. Und naja, die Klinik hat aber dann nochmal sehr gut geholfen. Ich war dann nochmal 6 Monate dort, hatte auch dann eine Anschlussreha, wo das nochmal verfestigt wurde mit Beurlaubungen, dass ich nach Hause fahren konnte auch und es zu Hause testen konnte, engmaschige Therapie. Und das war für mich am Ende dann echt ganz gut. Dann bin ich wieder zurück in die essstörungsspezifische Wohngruppe gegangen. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass es für mich nicht mehr das Richtige war. Es war nicht der richtige Ort. Das kann ich jetzt im Nachhinein sagen. In dem Moment habe ich das nicht gedacht. In dem Moment habe ich einfach nur ganz schön viel Blödsinn gemacht. Also ich hatte zum Beispiel dann irgendwann angefangen, mich nicht mehr richtig abzumelden. Ich bin dann einfach nicht mehr wiedergekommen. Mhm. Oder habe einfach mein Ding selber gemacht und bin halt übelst auf die Barrikaden getreten, wenn die irgendwas gemacht haben, was mir nicht gefallen hat.
Ist das eher so ein Rebellieren gewesen dagegen, dass du einfach dort nicht sein wolltest? Wie würdest du das aus heutiger Sicht sagen?
Das ist eine gute Frage.
So hast du dich da vielleicht nicht so wohl gefühlt?
Ich habe mich nicht mehr aufgehoben
ernst genommen. Auch, ne? Vielleicht.
Ja,
denn wir hatten auch. Wenn du schon dann aus dieser Wohngruppe ja nochmal in die Klinik gegangen bist, weil im Prinzip die Situation wieder ähnlich war und es gar niemand so richtig mitgekriegt hat eigentlich.
Genau, das war das Problem.
Dann bist du wieder da und das ist vielleicht dann auch so eine innere Ablehnung.
Ja, und ich habe mich total unwohl gefühlt. Ich wollte eigentlich nur noch raus. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon mehrere Besichtigungen von anderen WGs, Verselbstständigungswohngruppen, weil das von den Therapeuten in der Klinik einfach empfohlen wurde, dass es dann eher in die Richtung gehen sollte als nach Hause. Und ich habe es dann aber ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise. Ich verstehe, warum ich das gemacht habe. Ich habe mich sehr alleine gefühlt und da habe ich halt einen damaligen sehr guten Freund von mir halt zu mir geholt und der ist über Nacht geblieben, weil ich nicht alleine sein wollte und auch nicht alleine sein konnte. Das hat jemand mitgekriegt und dann bin ich aus der Wohngruppe rausgeflogen.
Hat es diesen Anlass für dich gebraucht, um da rauszukommen?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Es war sehr negativ auch teilweise, weil ich war noch in der Schule. Ich war gerade dabei, meinen Abschluss zu machen und auf einmal war ich halt nicht mehr in der Wohngruppe.
Also wir reden jetzt über das Abitur tatsächlich?
Nee.
Realschulabschluss. Okay.
Und naja, dann war ich halt auf einmal eine Stunde entfernt von meiner normalen Schule, mit einem Auto, wohlgemerkt. Das war halt mitten auf dem Land. Bus fährt eigentlich kaum. Und dann bin ich halt nicht mehr zur Schule gegangen, aber zu den Prüfungen. Und dann war ich halt nur an den Prüfungstagen da. Und das war echt heavy. Also das war wirklich, wirklich anstrengend. Das war so eine anstrengende Zeit und ich habe mir nur Vorwürfe gemacht, warum ich so dumm war und das gemacht habe. Aber zu dem Zeitpunkt war es für mich wichtig, glaube ich. Was auch nochmal zu dem großen Thema kommt, Offenheit, sowohl von mir aus als auch von den Angehörigen aus, zu verstehen, warum eine Person gerade sowas macht. ja, es war auf jeden Fall anstrengend, aber irgendwie hat es geklappt und ich habe das beste Zeugnis von allen. So.
Du hast deinen Abschluss unter diesen ganzen Umständen dann noch mit einer total guten, mit einem total guten Zeugnis machen können.
Ja, ich war Schulbeste.
Wahnsinn.
Ich meine, ich habe auch dann den ganzen Tag gesessen und nur gelernt und alles in mich reingefressen. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff bulimisches Lernen sagt.
Klar.
Es war halt wirklich, ich fresse es in mich rein und dann kotze ich es wieder aus in der Arbeit und dann ist es aber auch weg. So, und dann keine Ahnung, was ich da reingeschrieben habe.
Das ist nicht nachhaltig. Nicht mehr,
ja, es ist halt das falsche Lernen und ich glaube, genau das lernt man auf dem Gymnasium. Zumindest, wenn man eine Person ist, die nicht einfach nur schlau ist und das deswegen so gut kann, sondern weil die Person von Anfang an schon gelernt hat, okay, wenn ich auswendig lerne, geht das. Aber auf dem Gymnasium kannst du nicht einfach nur auswendig lernen. Und das ist so viel Stoff, das kannst du nicht. Es muss halt irgendwie dann mehr und dann ist halt das bulimische Lernen gekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist bis heute. Ich glaube, das werde ich jetzt auch nicht mehr los.
Und wie ging es dann weiter? Wie alt warst du dann zum Zeitpunkt des Abschlusses? Wie die anderen auch? 16?
Oder? Ich war 17.
17 dann?
Ja. Nee, 18. 18 war ich.
18.
18. Okay. Ich bin gerade 18 geworden und da hatte das alles dann angefangen mit den Prüfungen. Ja.
Ich also so ziemlich vor einem Jahr.
Ja.
Denn du hast vorhin erzählt, dass du jetzt erst Geburtstag hattest.
Das stimmt. Ja, und in dem Jahr hat sich echt einiges getan. Wie wir schon zu Anfang der Folge besprochen hatten, bin ich ja jetzt in der Pflege, Altenpflege, gerade noch in einem Altenheim. Und da bin ich jetzt seit einem Dreivierteljahr als Quereinsteigerin, direkt nach der Schule. Nach meinem Schulabschluss habe ich mich nach Wohnungen erkundigt und habe eine sehr schöne Wohnung gefunden. Ich hatte wirklich Angst vor dem Ort Freital an sich. Aber das war unbegründet. Zumindest für den Ort, wo ich jetzt bin. Ich glaube, es gibt bestimmt Orte, die nicht gut sind. Aber der Ort, wo ich jetzt bin, fühle ich mich einfach wohl. Ich habe große Fenster in meiner Wohnung. Das war mir wichtig. Licht.
Viel Licht.
Ganz viel Licht.
Helligkeit, Durchlässigkeit.
Ja. Und es ist Abstand zu meinen Eltern, aber nicht so viel, dass ich sie nicht sehen kann. So.
Aber du entscheidest.
Ich kann
wann
entscheiden.
Du sie siehst.
Ja. Und, ich glaube, das ist auch allgemein so ein großer Punkt in meinem Leben. Einfach dieses Selbstbestimmte. Ich brauche das für mich einfach. Ich kann das nicht gut, wenn jemand mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Was wahrscheinlich auch an der Erziehung liegt. Ne? Ich durfte bei meinem Dad alles machen. Hauptsache, das mit der Abnehmen hat gestimmt, aber sonst war alles eigentlich machbar. Ja, und dann habe ich halt die Wohnung gefunden und weil ich die Wohnung gefunden habe, habe ich dann mein FSJ abgebrochen.
Wo hattest du das FSJ begonnen?
Im Kindergarten. Begonnen hatte ich es noch nicht mal. Ich hatte es nur geplant. Es war noch nicht mal begonnen.
Aha.
Ja, aber weil ich die Wohnung gefunden habe und das mit dem Bürgergeld halt nicht geklappt hat, was ich zusätzlich beantragt hätte. Ich hatte schon mehrere Wohnungen angefragt, aber es war immer zu langsam. Die Anträge dauern ewig lange und habe ich mich dann halt dazu entschieden, okay, erstens sind die Jobaussichten richtig schlecht, zweitens ist die Bezahlung schlecht, ich arbeite mehr als alle anderen und bekomme viel weniger Geld und ich kann mir halt sonst die Wohnung nicht leisten. Also habe ich schnell geguckt, was es so geben könnte in der Nähe und habe Pflege entdeckt. Es ist auch ein Job mit Menschen und ich konnte es mir vorstellen. Ich habe dann einen Probetag gehabt und habe mir das mal angeguckt und ja, ich habe mich wohl gefühlt, war eigentlich ganz gut und so kam das dann zustande, dass ich am selben Tag Arbeit und Wohnung bezogen habe, sage ich jetzt mal. Also ja, war ganz
schön,
cool.
Ne?
Ja, hat gut gepasst. Und ungefähr 2 Monate später ist dann mein Kater bei mir eingezogen. Ich bin ein ganz, ganz tierlieber Mensch. Ich brauche Tiere in meinem Leben. Ich bin auch mit Tieren aufgewachsen, schon mein ganzes Leben lang. Und ich habe das einfach gebraucht. Alleine wohnen könnte ich nicht. Mein Kater ist mein Ein und Alles. So.
Ist er Freigänger oder ist er eine reine Wohnungskatze?
Reine Wohnungskatze. Er ist eine Maine Coon. Die waren ja riesig. Ja. Also der ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr alt. Mhm. Und ja, der ist schon ein bisschen groß jetzt. Die wachsen ja 5 Jahre.
Ja.
Und die werden so 1,20 Meter groß.
Oh, okay.
Also
das ist ja wirklich
nicht Schulterhöhe, ja, aber halt von Schwanz bis so
Körperlänge sozusagen.
Aber das war schon lange ein Wunsch von mir. Ich wollte den gerne haben, so einen. Und ja, ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut.
Ja.
Ja.
Jetzt hast du erzählt, dass du in den Urlaub fliegen wirst. Was machst du dann mit deinem Kater in der Zeit?
Ja, netterweise nimmt meine Mom.
Ach, das ist ja.
Sie hat auch selber Katzen und einen Hund bei sich.
Und das passt dann mit der Katze?
Ja, mein Kater wohnt dann mit im Zimmer von meinem Bruder.
Ja.
Ja, das geht. Okay. Der ist auch sehr entspannt. Also der liegt eigentlich fast den ganzen Tag noch rum. Braucht ab und zu mal noch so seine Spieleinheiten, aber es ist echt nicht mehr viel und es ist ganz viel Kuscheln.
Mhm.
Und das tut meinem Bruder auch gut, weil die Katzen von meiner Mom sind nicht so kuschelig.
Mhm.
Ja, also...
Also hast du eine gute Lösung gefunden.
Ja, rundum eine gute Lösung. Mein Bruder freut sich auch sehr drauf.
Prima. Und jetzt denke ich ja, dass hier heute auch Betroffene zuhören oder vielleicht auch Eltern zuhören, wo die Kinder eventuell auch eine Essstörung haben oder in einer ähnlichen Situation gerade sich befinden. Was würdest du denn gerne zum Beispiel Eltern mit auf den Weg geben? Also ich habe für mich vorhin so ganz viel gedacht, es hätte, glaube ich, von den Menschen, die dich umgeben haben, ganz viel mehr Verständnis gebraucht und auch, dass sie dich mit dem, wie du bist, auch ernst nehmen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass du viele Jahre niemanden hattest, der eigentlich dich ernst genommen hat. Wie würdest du sagen, was wäre dir wichtig gewesen oder wie könnte man ein Kind, was vielleicht in so einer Situation ist, aus deiner Sicht hilfreich unterstützen?
Also ich habe mir im Vorhinein natürlich auch so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, eben damit ich nichts vergesse. Was ich allgemein sagen würde, ist das Allergrößte erstmal Krankheitseinsicht, sowohl vom Betroffenen als auch von Angehörigen. Eben genau das Thema Offenheit, Betroffene ernst nehmen und Interesse zeigen, nicht einfach nur daneben stehen und zuschauen oder daneben stehen und vielleicht nicht mal zuschauen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass alle, die irgendwie damit zu tun haben, verstehen, dass es ein Problem ist und verstehen, dass sich was ändern muss. Das ist so der allergrößte Punkt, den ich nennen würde. Für mich in der Zeit war mein Hund damals echt noch sehr hilfreich. Also ich habe mit ihm immer über alles geredet gehabt.
Mhm.
Also vielleicht auch einfach die Möglichkeit, mit jemandem darüber zu reden schaffen. Ob es jetzt ein Tier ist oder eine Person.
Mhm.
Das ist, glaube ich, einem Kind egal. Bei Erwachsenen kann ich es nicht einschätzen. Solange bin ich noch nicht erwachsen. Und ich glaube, ich sehe mich auch noch nicht als erwachsene Person. Aber auf jeden Fall für Kinder ist es egal, ob es ein Mensch ist oder ein Tier. Einfach jemand, mit dem man reden kann. Irgendwie die Möglichkeit bieten, sich zu öffnen. Ich glaube, sonst hätte ich deutlich kürzer und nur ausgehalten. So, den ganzen Druck, den ich hatte. Ich meine, Corona war ja auch zu der Zeit noch alles.
Das wollte ich vorhin noch fragen. Du hast ja auch in der Schulzeit voll die Corona-Phase miterlebt.
Ja.
Ne? Wie war das da für dich? Wie ist das in der Zeit gewesen?
Es ist eigentlich, wenn man so zurückdenkt, wirklich einfach so ein Durcheinander alles.
Mhm.
Also, mein Bruder musste dann noch einem Jahr die Schule wiederholen, also die Klasse wiederholen, weil mein Vater halt nicht darauf geachtet hat, was er in der Schule macht. Und ich war die ganze Zeit dann die Böse, weil ich darauf geachtet habe, was er in der Schule macht. Ich wusste, dass er darauf achten muss und sich anstrengen muss.
Mhm.
Und dann muss ich halt nicht nur auf mich achten und mein Schulzeug, sondern auch noch auf meinen kleinen Bruder.
Also du hast eigentlich die Aufgaben übernommen, die dein Vater hätte.
Ich würde sagen, ich war wie eine Mutti.
Ja,
ich war schon eher eine Mutter als eine große Schwester.
Mhm.
Und das hat auch unser Verhältnis echt für eine Zeit lang total
belastet.
Mhm. Und da bin ich auch sehr froh, dass das jetzt anders ist. Also jetzt durch den Abstand in der Klinik, glaube ich, ist es so, dass mein Bruder und ich da wieder gut zusammenfinden konnten. Um nochmal zu den Tipps zu kommen, ich würde mal so ein bisschen vorlesen, was ich einfach aufgeschrieben habe. Und ja, zwar finde ich es, wie gesagt, allgemein wichtig, halt das Krankheitsbild irgendwie zu verstehen und auch zu schauen, was hat Betroffene vorher zum Arbeiten gebracht. Wie haben Betroffene vorher es hinbekommen, Situationen zu überstehen oder zu bearbeiten? Weil mir das geholfen hat, eben die Krankheitseinsicht und das Arbeiten irgendwie anzufangen. Und man sollte genug Zeit dafür geben. Damit meine ich nicht, wenn jemand jetzt am Struggeln ist mit Essen und total im Untergewicht ist, dass die Person Zeit kriegen sollte, um irgendwie da reinzukommen, dass sie irgendwie was isst. Da ist es nicht hilfreich, wenn eine Person halt dann darin unterstützt wird, nichts zu essen, sondern eher zu sagen, okay, kopftechnisch muss es jetzt noch nicht so weit sein, dass die Person sagt, ja, ich möchte gesund werden. Man kann darauf hinarbeiten, aber erstmal steht ja wirklich im Vordergrund, die Person wieder körperlich auf eine
zu stabilisieren,
ja, eine stabile Art und Weise zu bekommen und dann sich um den Kopf zu kümmern. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Betroffenen auch Zeit dafür gibt. Für Angehörige habe ich mir aufgeschrieben, dass am wichtigsten ist, die Betroffenen ernst zu nehmen, dran zu bleiben, Offenheit gegenüber der Krankheit und der betroffenen Person zu haben und Betroffene auch nicht zu vergleichen, weil psychische Krankheiten eben so unterschiedlich sind. Das Thema hatten wir ja vorhin auch schon. Genau. Die eine Person ist halt in der Magersucht wirklich komplett schlank und isst nicht mehr wirklich, was ja auch nicht heißt, dass sie gar nichts mehr isst, sonst würde diese Person nicht mehr leben. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es kann so unterschiedlich aussehen. Und bei manchen merkt man es, bei manchen merkt man es nicht. Und manche machen ganz viel Sport und manche machen gar keinen Sport. Und trotzdem ist dieses Psychische halt da. Das hat nichts mit dem Körper an sich zu tun. Der Körper ist halt am Ende das Resultat aus dem, was in dem Kopf abgeht.
Und total deswegen, vielschichtig, ne?
Ja, deswegen finde ich es so wichtig, dass man sagt, bitte vergleiche keine Leute, die eben in Filmen oder sowas, wenn in Filmen eine Essstörung gezeigt wird, ist diese Person eigentlich immer total schlank, isst nicht und macht ganz viel Sport und macht halt all diese Sachen, die stereotypisch für eine Essstörung stehen. Und dann wirst du als Betroffene mit jemandem von denen verglichen und es wird halt gesagt, ja, aber du machst das ja gar nicht so. Und dann ist halt
wieder der Punkt. So kann das bei dir ja gar nicht so sein.
Ja, ne? Genau. Dann bist du ja gar nicht magersüchtig oder krank oder das oder dies oder jenes. Und ich habe ja gehört, dass das und das bei einer Krankheit wieder Magersucht ist, aber das sehe ich bei dir gar nicht. Das ist ja dann also gar nicht dein Problem. Und das, finde ich, ist vielleicht so der allergrößte Punkt. Bitte vergleicht nicht irgendwelche Filmcharaktere oder andere betroffene Menschen mit einem Betroffenen, den ihr jetzt quasi frisch als Betroffenen kennengelernt habt, quasi. Das ist, finde ich, für Angehörige das Allerwichtigste. Und für Betroffene würde ich sagen, sei offen und ehrlich, nicht nur dir gegenüber, sondern auch den Menschen, die mit dir in Kontakt stehen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin bis heute nicht immer ehrlich. Und auch nicht zu meiner Therapeutin, ehrlicherweise. Was schlecht ist, daran muss ich arbeiten. So. Und das dauert einfach seine Zeit, das weiß ich. Und ich denke mir jedes Mal, okay, ich muss jetzt eigentlich mal ehrlich sein und sagen, was gerade schwierig ist. Aber es ist halt, manchmal ist man dann in der Situation und entscheidet sich dann, nee, ich kann das heute nicht, ich kann das jetzt nicht tun. Vielleicht auch einfach aus Angst, was dann passieren könnte. Naja, auf jeden Fall denke ich auch, dass Betroffene mehr Verständnis für Angehörige haben sollten. Das ist von außen betrachtet zumindest ein Tipp, den ich geben kann. Weil ich muss verstehen, dass meine Mom nicht weiß, was in meinem Kopf abgeht. Ich muss verstehen, dass ich ihr das erstmal erklären muss, damit sie das weiß. Meine Mom kann mir nicht in meinen Kopf gucken, genauso meine Therapeutin. Wenn ich meiner Therapeutin irgendwas erzähle, dann weiß sie wahrscheinlich gar nicht. Also es gibt bestimmt immer mal wieder Anzeichen, wo man dann merkt, okay, da ist irgendwas nicht stimmig und man sieht das, was nicht richtig ist. Ne? Aber trotzdem sage ich in dem Moment nicht die Wahrheit. Mhm. Und damit kann ich halt dann auch die Angehörigen nicht dazu bringen, das zu verstehen, wenn ich sie belüge.
Ja.
Dann verstehen sie mich nicht und dann verstehen sie das ganze Krankheitsding nicht und dann kommt man in den Teufelskreis.
Gibt es aus deiner Sicht in Dresden oder in der Umgebung hilfreiche Anlaufstellen für Betroffene und für Angehörige?
Boah, gute Frage. Also,
kennst du da was, wo du sagst, das wäre für dich so ein Ort, eine Anlaufstelle, wo du dich hinwenden würdest oder die du empfehlen könntest? Natürlich gibt es ja diverse Notrufnummern und es gibt die Uniklinik als, denke ich, Krankenhaus, wo man sich hinwenden kann und so weiter. Ne?
Ja.
Hast du vielleicht darüber hinaus noch einen Tipp?
Also ich persönlich kann auf jeden Fall von den Telefonseelsorgen eher abraten, ehrlicherweise. Ja. Also ich hatte da bisher nicht so gute Erfahrungen mit.
Das ist auch ein wichtiger Hinweis, ne? Das,
weil ich wurde ernst genommen in dem Moment, aber es war halt eine Person, die mich gar nicht richtig verstanden hat.
Ja.
Weil es eben eine sprachliche Barriere gab, aber auch, weil es eben eine Person war, die keine psychologische Ausbildung hatte in dem Moment, sondern einfach da war, um mit jemandem zu reden.
Um dir zuzuhören, aber sie konnte dir in dem Moment nicht helfen. Nee. Meinst du das?
Ja. Mhm. Also das war schon echt schwierig. Ich hatte vor meinem Selbstmordversuch angerufen.
Ja.
Und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann das alles gar nicht mehr. Und es hat mir nicht geholfen in dem Moment.
Also es gab keine Lösungen in dem Moment für dich.
Mhm. Es hat einfach für mich in dem Moment nichts gebracht. Mhm. Es kann für jeden anders sein, ne? Ich denke, man sollte sich seine Meinung selbst darüber bilden.
Was hältst du von, ich sage jetzt mal, Beratungsstellen?
Also so richtig bei Beratungsstellen war ich noch nicht. Ich hatte eine Zeit lang eine Betreuerin quasi, die mich in der ersten Wohnung so ein bisschen unterstützt hat, durchs Jugendamt noch. Und mit der hatte ich mich über Selbsthilfegruppen informiert, weil ich das eigentlich ganz gerne machen wollte. Mhm. Da ist nur bei mir auch immer wieder diese Vergleichsangst, dass dort andere Leute sitzen, die vielleicht sehr dünn sind, weil ich ja jetzt auch wieder durch die Klinik zugenommen habe und verschiedenste Sachen halt dazugekommen sind, die mich vom Aussehen her verändert haben. Und wenn ich dann in so eine Gruppe gehe, habe ich halt zum einen Angst, dass ich verglichen werde mit den anderen, dass ich nicht mehr als krank genug gelte, um dort zu sein, oder dass sich andere über mich lustig machen, die also vielleicht die dünner Frage sind. Das ist
Ernstnehmens, ne?
Genau. Wieder. Zum einen halt das und zum anderen habe ich Angst, dass ich Leute triggern könnte. Mhm. Wobei natürlich eben diese Gruppen auch dafür da sind, um das auszusprechen, was da ist. Aber es ist trotzdem so eine Angst da, dass wenn ich hingehe und da sage, was ich denke, dass ich andere Leute wieder in die Krankheit zurückreise, weil ich weiß, dass diese Personen schon mal Schwierigkeiten hatten. Das hat halt dazu geführt, dass ich bis jetzt noch nicht versucht habe, dort zu sein. Mhm. Es gibt die Overeaters Anonymous, die gibt es auch in Deutschland. Die sind hier in Dresden, glaube ich, auch vertreten. Da wollte ich eigentlich hingehen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich glaube, ich brauche manchmal ein bisschen Zeit, um meine Schritte zu gehen. Weiß auch noch nicht, ob ich das tatsächlich irgendwann mal tun werde. aber man kann sich auf jeden Fall im Internet über einige Sachen belesen. Aber wirklich super viele Möglichkeiten gibt es, glaube ich, echt nicht. Also da geht es ja auch schon bei der Therapeutensuche los.
Ja, also, das ist richtig.
Ich meine, Therapieplätze sind gerade sowieso rar und überall gesucht, aber ich bin eben selber gerade auf der Suche nach einem Erwachsenentherapeuten und das gestaltet sich schwierig, weil überall, wo ich anfrage, wird halt aufgrund der Essstörungsthematik oft gesagt, nee, machen wir nicht. Keine Leute mit Essstörungen.
Okay.
Eben weil es auch ein echt hartes Thema ist.
Ja.
Also die Leute, die ich gefragt habe, die mir die Möglichkeit gegeben haben, zu fragen, warum sie mich nicht nehmen wegen der Essstörung, kam häufig einfach zurück, dass die Angst da ist, dass Rückfälle so stark sind, dass ewig lange die Therapie nicht stattfinden kann. Und da habe ich bis jetzt halt schon Probleme, dann wirklich jemanden zu finden.
Also wäre ja hier auch die Gelegenheit, einen Aufruf zu starten, falls jemand das hört oder vielleicht auch einen Therapeuten kennt, der eben Klienten mit Essstörungen auch behandelt, sich vielleicht auch zu melden.
Ja, das um ist eine gute
da
Idee auf jeden
vielleicht
Fall.
Einfach den Weg ein bisschen abzukürzen, ne?
Ja,
genau.
Es ist auf jeden Fall schwierig, was zu finden. Aber wenn man dranbleibt, dann findet man irgendwann irgendwas. Aber es ist sehr mühsam.
Sehr mühsam.
Es ist genau das Gleiche mit Klinik suchen. Also auch als Tipp für Angehörige und Betroffene. Wenn ihr in Kliniken irgendwelche Sachen abgeschickt habt, quasi Bewerbungen geschrieben habt, dass ihr dorthin kommen könnt, meldet euch ganz, ganz oft. Das hat mir geholfen. Ganz oft anrufen, ganz oft Mails schreiben. Ganz oft klar machen, ich möchte was ändern und ich muss da jetzt hin.
Mhm.
Das hat mir geholfen, dass ich innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen auf einen Platz nur warten musste und dann schon in die Klinik kam, was normalerweise monatelang dauert. Also wenn man zeigt, dass man engagiert ist und wirklich was ändern will, dann kann da schon einiges möglich gemacht werden.
Das ist ein schönes Schlusswort. Weil das hat, beschreibt so schön das, was du uns jetzt hier über dich und über deine Geschichte mitgeteilt hast, dass man dranbleiben muss. Und ich habe auch wahrgenommen, dass eine gewisse persönliche Reife eine Rolle spielt, die man erstmal, glaube ich, haben muss, um diese Wege dann zu gehen oder diese Schritte zu gehen. Und du hast dir als Titel für diese Folge ausgesucht, Stolpern erlaubt, Wege aus der Krise. Und ich denke, dass du da ganz viel jetzt hier an Input auch gegeben hast. Also zum einen, dass vielleicht Eltern, deren Kinder in einer Essstörung drin sind, da jetzt ein besseres Gefühl dafür bekommen können, möglicherweise, wie sie besser mit der Situation umgehen. Oder eben auch Betroffene, die da vorstehen oder vielleicht auch schon in so einer Essstörung drin sind, was für sie vielleicht Möglichkeiten sind, einen Weg daraus zu finden. Also das ist ganz, ganz hilfreich gewesen, was du uns hier heute an die Hand gegeben hast und vielleicht auch nochmal wirklich dieser Aufruf dazu, sensibel mit der Umgebung zu sein, sensibel zu sein mit den Menschen, die uns umgeben, weil wir es vielleicht den Menschen oft nicht ansehen, wie es ihnen geht oder was sie haben und einfach ein bisschen aufeinander aufzupassen und füreinander da zu sein. Und du hast es so schön gesagt, es zieht sich durch deine ganze Geschichte, also wirklich das Ernstnehmen, das Anerkennen des Menschen, so wie er ist.
Ja. Ja.
Genau. Ich danke dir ganz sehr, dass du heute hier warst und uns teillassen hattest an deiner Geschichte. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und dass sich dein Weg weiter gut gestalten kann.
Danke
dir.
Danke, dass du heute bei Seelenblüte, wenn die Psyche ans Licht will, dabei warst. Vielleicht hast du dich in manchen Gedanken wiedergefunden, vielleicht hat dich etwas berührt, nachdenklich gemacht oder dir gezeigt, dass du nicht allein bist. Genau dafür ist dieser Raum da. Nimm dir das mit, was dir gut tut und lass das hier, was du gerade nicht brauchst. Jeder Weg ist individuell und jeder Schritt zählt. Egal wie klein er sich anfühlt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast gern mit Menschen, die ihn auch hören sollten. Und wenn du möchtest, begleite mich auch in der nächsten Folge, wenn wir wieder gemeinsam ein Stück mehr Licht ins Innere bringen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben unter info@wege-entstehen.de und deine Gedanken zu der gerade gehörten Folge des Podcasts mitteilen. Du kannst mir auch gern deine eigene Geschichte schreiben. Du kannst aber auch gern Teil direkt des Podcasts sein, indem du hier zum Interview kommst. Ich möchte dir Mut machen, dich zu beteiligen. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.